den Wert meiner Bilder, der frühen Bilder, eben dieses Quirlige von West-Berlin, das bin ich wohl der Maler, der nicht festgehalten hat.
Sagte Kurt Mühlenhaupt mal bei einer Ausstellungseröffnung über seine Kunst. Er war Teil der Kreuzberger Bohème-Szene, man nannte ihn auch Milieumaler, und seine Motive waren die kleinen Leute. Herzlich willkommen zu diesem Kulturspezial zu Pfingsten. Ich bin Anna Patacek. Wir sind heute in Berlin und Brandenburg unterwegs auf der Suche nach Kultur nebenan. Wir stellen Projekte und Initiativen vor, die jenseits von großen Institutionen betrieben werden. Sie sind dort, wo sonst vielleicht nichts Kulturelles stattfinden würde. Sie besetzen Lehrräume und bereichern den Alltag. In dieser halben Stunde besuchen wir begeisterte Brandenburger Laienschauspieler, die sich zweimal im Jahr auf die Bühne stellen und bekommen einen Song zu hören, exklusiv für das rbb24 Inforadio gespielt, von Jazzmusikern, die Luckenwalde beleben wollen. Aber jetzt schauen wir erstmal in die Kreuzberger Fidizinstraße. Dort liegt das Kurt-Mühlenhaupt-Museum, versteckt in einem Hinterhof. Seit 2020 zeigt es Ausstellungen des Künstlers und es versteht sich explizit als ein Ort für die Nachbarschaft. Wie ist es, Kultur dort zu machen für die Menschen nebenan? Darüber habe ich mit Hannelore Mühlenhaupt gesprochen, Witwe des Künstlers und Betreiberin des Museums, und mit Christina Schulz, künstlerische Leiterin. Und ich habe sie gebeten, uns erst einmal mitzunehmen, raus aus dem Studio, hinein ins Museum.
Also wir sind mitten im Bergmann-Kiez, oberhalb vom Chamisso-Platz, wo das ehemalige Atelier von Kurt Mühlenhaupt war. Und der Kurt Mühlenhaupt wurde ja in Kreuzberg mehrmals wegsaniert. Und hat dadurch gelernt, dass man immer Eigentum erwerben muss. Und Kreuzberg blieb sein Sehnsuchtsort. Und dann haben wir 1989 im Frühjahr dieses Gelände gekauft. Das sind die Pferdeställe von der alten Hubble-Brauerei. Zu mehr hat es nicht gereicht.
Und die zu uns kommen, die sagen immer, oh mein Gott, solche Hinterhöfe gibt es doch schon gar nicht mehr in Berlin. Wie habt ihr das geschafft, dass das hier immer noch so ist, wie es ist? Und genau.
Wie haben sie es denn geschafft?
Die Zeit ist da irgendwie stehen geblieben. Ich weiß auch nicht, wie wir das hinbekommen haben. Auf jeden Fall ist es ein Ort, wo auch ich jeden Morgen hinkomme und denke, mein Gott, ist das schön, hier arbeiten zu dürfen. Es ist so ein geheimnisvoller, stiller Ort. Vorne am Eingang denkt man, oh mein Gott, ja, es ist ein Hinterhof, aber darf ich da rein, darf ich da nicht rein? Und wenn man dann einmal da ist, merkt man einfach, was das für ein, also es ist so ein ganz grüner, schöner, lauschiger Hof. Darf man im Radio gar nicht sagen, sonst geht das Lauschige nachher verloren, weil so viele Leute kommen. Wie haben wir das geschafft? Das hat vor allem Hannelore hat das geschafft.
Und Kurt. Ja, aber auch Kurt, wir wollten das so erhalten, wie es mal war.
Mhm. Da sind die Ausstellungsräume drin, gibt es einerseits. Und dann haben sie ja auch noch verschiedene Mieter da in den Höfen.
Genau.
Mehrere Theater, Künstlerateliers.
Genau, wir haben das English Theater und das Tikva. Und was besonders schön ist, ist ein Puppentheater, das Theater in Kiez von Daniel Wagner. Dann haben wir Amigo, der hat die Flying Steps mitgegründet, und mehrere Maler. Und Stefan Dohr, den allerersten Hornisten von den Philharmonikern. Also wir sind ein lustiges Völkchen.
Und Sie machen auch Hoffeste. Es gibt immer wieder, ich glaube im Sommer und an Weihnachten oder um Weihnachten herum wird der ganze Hof belebt. Also Sie haben dann auch noch zum Beispiel am Wochenende, gibt es auch sonntags immer noch eine Druckwerkstatt. Sie machen nebenher Lesungen, Konzerte, also zu diesem ganzen, sagen wir mal, normalen Museumsbetrieb.
Ja, aber wir sind hier angekommen und wir hatten das Glück, dass wir sofort Helfer aus der Nachbarschaft hatten. Also das zum Beispiel das Kulturprogramm, das macht der Hans-Hennes Becker. Wir haben tollerweise gleich ganz viel Helfer gehabt.
Haben Sie die angesprochen oder kamen die von selber oder wie hat das funktioniert?
Also den Hannes haben wir dadurch durch unsere Ukraine-Hilfe gekriegt. Ich bin mit mehreren Künstlern aus Polen befreundet und die haben mich 3 Tage nach Beginn des Krieges angerufen und haben gesagt, Hannelore, geh mal durch die Mediamärkte und kauf Powerbanks. Bis dorthin wusste ich noch nicht mal, was eine Powerbank ist. Die haben gesagt, in ganz Polen gibt es keine Powerbanks mehr. Daraus hat sich dann ganz schnell eine Ukraine-Hilfe entwickelt und wir haben fast ein ganzes Jahr lang alle 2 Wochen ganz viele Sachen rübergeschickt. Und dann haben wir bei nebenan.de inseriert, wir brauchen Leute, die nach Stettin fahren.
Also man merkt schon, Sie sind kein normales Museum, sondern eigentlich auch ein Nachbarschaftsort, ein Kulturzentrum. Und Sie machen das alles, so steht es auch auf der Website, im Sinne von Kurt Mühlenhaupt. Können Sie mir mal sagen, was war das denn für ein Mensch und für ein Künstler?
Der Kurt Mühlenhaupt war auch ein Menschenfänger. Die Leute, aber das lag daran, dass er neben der Fähigkeit zu malen noch ein ganz anderes Talent hatte. Er hatte das Talent zum Glücklichsein. Und das hat die Menschen sehr angezogen. Und er hatte ganz viel Empathie auch für seine Nachbarn, für seine Freunde. Und das zeigt sich ja auch in seinen Bildern. Er hat zum Beispiel die Menschen nie vorgeführt, sondern selbst wenn sie dick waren mit kurzen Beinen, hat er sie einfach trotzdem liebenswert dargestellt.
Und für uns ist das, was wir machen, ist für uns normal. Dass die Menschen einfach einen Platz haben bei uns. Das ist das, was Kurt gemacht hat. Und wenn man auch nur ein bisschen länger mit Hannelore zu tun hat und mit diesem Museum zu tun hat, dann wird das ganz schnell auch zu etwas, was einem auch selber eigen ist. Ansonsten ist das nicht der richtige Ort für einen. Und dadurch ist es einfach tatsächlich normal, dass Menschen, wenn sie zu uns kommen, dass wir uns auch mit denen hinsetzen und wir unterhalten uns. Hannelore unterhält sich mit den Gästen, die vorbeikommen. Und so haben wir Hannes getroffen, wir haben auch jemanden, der bei uns regelmäßig Filme macht und Fotos macht. Das ist der Kalle. Den haben wir auch einfach beim Kaffeetrinken kennengelernt. Der kam vorbei in dem Hof und hat sich mit Hannelore unterhalten und wir haben gemerkt, ach, der ist nicht nur nett, der kann auch Sachen, die irgendwie vielleicht für uns sinnvoll sind und wir würden gerne mit dem mehr machen. Das entsteht einfach so organisch.
Jetzt haben wir schon Hans und Kalle. Wer kommt denn sonst noch so zu Ihnen? Was für Besucher treffen Sie an? Wer findet den Weg zu Ihnen?
Naja, einen größeren Fanclub als mein Mann hat eigentlich meine Hündin Fritzi.
Die gibt's auch noch.
Fritzi gibt's auch noch.
Wer kommt für die Kunst?
Für die Kunst kommen weiterhin Menschen, die Kurt Mühlenhaupt kennen und, was für uns total schön ist, ganz viele Menschen aus der Nachbarschaft tatsächlich.
Und wir kriegen auch immer wieder Sachen zurück. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Pechsteinflügel gekriegt.
Ohne dass wir geschenkt.
Als Dauerleihgabe.
Als Dauerleihgabe. Dafür lassen wir jetzt zum Beispiel eine argentinische Musiktruppe zweimal in der Woche üben. Oder die Shakespeare Kids kommen und üben abends im Museum. Und also wir öffnen das Museum auch für die Nachbarschaftsaktivitäten.
Ja, wir haben so wunderbare Räume. Das ist schade, wenn die nicht genutzt werden. Die müssen genutzt werden, damit auch dieses Museum lebendig bleibt. Und damit Kurt seine Kunst lebendig bleibt, braucht es Menschen, die dazukommen. Und da gibt's nicht, also genau, wir laden Menschen ein, diese Räume zu nutzen, mit ihren ganz eigenen Sachen, aber auch mit Dingen, die natürlich mit Kurt zu tun haben, die mit uns zu tun haben. Wir haben diese Workshops am Sonntag, da kommen unheimlich viel Familien und in der Regel kommen die aus der Nachbarschaft. Und wenn es so berlinweite Aktionen gibt, kommen die tatsächlich auch aus ganz Berlin, um dann bei uns Bilder zu drucken.
Das Museum ist ja, der Eintritt ist kostenlos. Es ist eigentlich alles kostenlos bei Ihnen, immer freier Eintritt, auch bei den anderen Veranstaltungen. Wie finanzieren Sie denn das Ganze?
Ach, das ist so eine Mischfinanzierung. Einerseits kriegen wir ja von den anderen Mietern Miete, wir beantragen Fördermittel, wir haben einen Förderverein, der auch relativ großzügig ist und wir hangeln uns von Projekt zu Projekt.
Und ist es manchmal schwierig?
Ja, wir würden gern mehr machen, aber dazu müsste man dann vielleicht auch noch mehr Personal bekommen, was ja auch schwierig ist. Zum Beispiel bräuchten wir eigentlich jemand, in Social Media sind wir nicht so doll.
Gut, hier das muss man auch lernen. Aufruf im RBB 24 Inforadio. Melden Sie sich für Social Media im Kurt-Mühlenhaupt-Museum. Sie waren lange Jahre aber vorher gar nicht im Bergmann-Kiez verwurzelt, sondern in Brandenburg, in Bergsdorf bei Zedenick. Da hatten Sie einen Gutshof.
Ja.
Warum sind Sie da weg und warum sind Sie jetzt in Kreuzberg?
Eigentlich aus mehreren Gründen. Der Kurt hat dieses Gelände nur gekauft, weil es eine Ruine war. Und wenn er eine Ruine gesehen hat, hat er eine Vision entwickelt. Aber die Ruine war ein bisschen sehr groß. Er wollte eigentlich immer wieder zurück nach Berlin, aber die Ruine war so groß, dass wir 20 Jahre lang gebaut haben. Und wir waren da genauso zu Hause, wie wir in Kreuzberg zu Hause haben. Im Gegenteil, die Damen in Bergsdorf, die haben sich drum gekloppt, wer für uns kochen darf, wenn Hertha Müller kommt, weil ich kann nicht kochen. Und die Leute und die Damen in Bergsdorf wollten nicht, dass sich Bergsdorf so blamiert, wenn ich koche.
Wenn die nur ältere Tour-Nobelpreisträgerin kommt. Ja. Und das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Wo ist es denn einfacher, jetzt in Bergsdorf gewesen oder in Kreuzberg, die Arbeit für und mit der Nachbarschaft?
Das bleibt sich gleich, würde ich sagen. Also der Kurt hat ja die Herzen in Bergsdorf ganz schnell erobert. Wir waren da in der Ruine und da gab es keine Dächer mehr. Und dann hatte ich einen Zwei-Plattenkocher. Da gab es immer Pellkartoffeln mit Quark oder Pellkartoffeln mit Hering vom Aldi. Und dann habe ich gesagt, jetzt haben wir schon irgendwie ein bisschen was hergerichtet. Jetzt müssen wir mal die Bergsdorfer einladen und uns vorstellen. Und die Brandenburger neigen ja ein bisschen zur Vorsicht. Es kamen nur alte Damen von 60 aufwärts im Sonntagskostüm und Dauerwelle. Die haben sich auf unsere Campingplätze Stühle gesetzt und wir konnten erst nicht so viel miteinander anfangen. Und dann hat er kurz seine Quetsche rausgeholt und hat gespielt Steige hoch, du roter Adler, und hat sofort alle Herzen gewonnen. Und wie ich mal weg war, hat Frau Regenberg den Kurt gefragt und hat gesagt, sagen Sie mal, Herr Mühlenhaupt, kriegen Sie immer nur Pellkartoffeln mit Quark? Und dann hat er Kurt gesagt, ja, meine Frau hat zwar einen Doktor, aber sie kann nicht kochen.
Das war eine Nachbarin?
Ja, das war eine Nachbarin. Und dann haben die alten Damen den Kurt sofort adoptiert. Und ich habe mich nie mehr um den Haushalt kümmern müssen.
Was macht Ihnen denn am meisten Spaß an Ihrer Arbeit? Oder gibt es so einen Moment, wo Sie immer merken, ah ja, jetzt so habe ich mir das wirklich vorgestellt, so soll es sein?
So ein Mühlenhauptgefühl. Immer dann, wenn dieses Mühlenhauptgefühl da ist.
Genau, das meine ich.
Ich weiß gar nicht, woran man das festmachen kann. So ein Mühlenhauptgefühl ist zum Beispiel da, wenn eine Nachbarin, die mittlerweile auch, also die kennen wir auch seit 2 Jahren, die hat, oder 3 Jahren, die hat innerhalb dieser Corona-Zeit, kam die zu uns und hat einen Film drehen wollen zu Menschen, die Kurt Mühlenhaupt kannten. So haben wir sie kennengelernt, Babette Winter. Und Babette ist uns auch ans Herz gewachsen und wir scheinbar auch ihr. Und die hat letztens für so ein Mühlenhauptgefühl gesorgt, indem sie meinte, mein Gott, ich wohne seit Ewigkeiten in diesem Kiez, seit Jahrzehnten, glaube ich. Und seit ich euch kenne, fühle ich mich das erste Mal hier zu Hause. Also das ist ein Mühlenhauptgefühl. Oder wenn wir unser Hoffest zum Muttertag haben und da so viele unterschiedliche Menschen plötzlich zusammen sind und alle zusammen einen guten Nachmittag haben und man merkt, die würden normalerweise gar nicht zusammen irgendwie was miteinander machen, die kennen sich vielleicht auch gar nicht. Sei es Nils, der mittlerweile schon über 90 ist und früher mit Louis Armstrong zusammen Musik gemacht hat und dann auf dem Hoffest Musik macht oder eben dann Kinder, die bei ihm vorm Klavier spielen und mittanzen, und das ist auch ein Mühlenhauptgefühl.
Sie sind ja aber auch ein sehr kleines Haus. Das führt sogar dazu, dass auf Ihrer Visitenkarte steht, Frau Schulz, Mädchen für alles. Dann, ich stelle mir das dann schon aber auch schwierig vor teilweise oder manchmal auch frustrierend, als so kleines Haus viel Großes zu wuppen, was Sie ja wollen. Gibt es solche Momente des Frustes auch? Es klingt alles so wahnsinnig idyllisch bei Ihnen.
Da muss ich jetzt tatsächlich lange nachdenken. Also wann ist es frustrierend?
Nö, nee, eigentlich nicht.
Also es ist bestimmt nicht immer alles idyllisch, aber wir haben eine Aufgabe, also nicht nur Kurt lebendig zu halten, sondern eben auch da Menschen zusammenzubringen, und das ist was sehr Wertvolles. Und ich möchte das gegen nichts auf der Welt tauschen.
Und uns macht die Arbeit einfach Spaß. Weil einfach unheimlich viele nette Leute vorbeikommen und jeden Tag was anderes los ist. Und wenn wir mal was nicht schaffen, dann macht man es immer am nächsten Tag.
Könnten Sie sich denn Ihre Arbeit als Kunst- und Kulturzentrum auch an einem anderen Ort vorstellen oder kann es jetzt wirklich nur da an dieser Stelle sein, im Bergmannkiez?
Ich glaube, das ist nicht an den Ort gebunden. Natürlich war der Ort für uns klar, weil auch Kurt dort sein Atelier hatte. Aber ich glaube, das, was es ausmacht, ist so eine gewisse Offenheit. Offenheit den Menschen gegenüber, von denen man umgeben ist. Also offen seinen Nachbarn gegenüber. Und das ist es in Bergsdorf gewesen und das ist es jetzt in Kreuzberg. Und ich glaube, dass das auch an anderen Orten funktionieren würde.
Sagt Christina Schulz. Zusammen mit Hannelore Mühlenhaupt hat sie über ihre Arbeit fürs Mühlenhaupt-Museum erzählt. Sie hören ein Spezial zu Pfingsten. Es dreht sich alles um Kultur nebenan. Nachzuhören übrigens auch auf rbb24inforadio.de oder in der ARD-Audiothek. In dieser halben Stunde stellen wir Projekte von Menschen vor, die angetreten sind, ihre Nachbarschaft oder eine Region zu beleben, mitzuentwickeln. Und manchmal leben sie vor Ort, manchmal kommen sie von außen. So wie die Musikerin Mieke Miami. Sie ist von Berlin nach Luckenwalde gezogen und hat dort einiges vor. Unser Kulturreporter Simon Brauer stellt sie vor.
Whispering Pines, that's lovely, isn't it? Mieke Miami. That's her first single from her forthcoming album, Birdland.
So you were in a complex mood, conceptions that were you down.
Ihr neuer Song wurde gerade bei der BBC gespielt, zwischen den OJs und den Beatles. Sie ist auf dem renommierten Label des Berliner DJ- und Produzentenkollektivs Jazzanova und sie lebt in Luckenwalde. Die Musikerin Mieke Miami. Vor 5 Jahren hat sie mit ihrer Familie und ihren Instrumenten Berlin-Neukölln hinter sich gelassen. Nicht ganz freiwillig, wie Mieke Miami erzählt.
Also Luckenwalde war jetzt nicht irgendwie das Ziel der Träume. Das war eher so, Luckenwalde war da, als wir es gebraucht haben. Wir sind hierher gezogen 2019. Dem zuvor gegangen war eine drastische Erhöhung der Miete unseres Proberaums. Das war eigentlich so ein bisschen der Rausschmeißer aus der Stadt. Die Wohnung wurde auch zu klein mit dem Kind und so. Und es war so ein gewisser Druck da. Und mein Mann Benno, der wollte schon immer raus aufs Land. Ich wollte nie raus aufs Land.
Der Neustart in Luckenwalde klappt besser als gedacht. Schnell finden Mieke Miami und ihre Familie eine schöne, bezahlbare Wohnung, nette Nachbarn und Anschluss an viele andere junge Familien. Besonders wichtig ist aber der Regionalexpress nach Berlin.
Du brauchst eine halbe Stunde und dann bist du am Südkreuz und dann ist es eigentlich schon egal, ob du in Pankow wohnst und nach Neukölln musst oder ob du von hier aus fährst. Regionalexpress fahren ist ja eh ganz relaxed, finde ich. Jedenfalls schöner als U8 oft. Und proberaummäßig haben wir uns eigentlich überhaupt ich habe mir keine Sorgen gemacht, weil ich habe ja gesehen, wie viel Leerstand hier ist und wie viel Bruchboden hier noch rumstehen. Ist schon klar, dass man da irgendwo was findet, wo man rein kann.
Es dauert tatsächlich nicht lange. Da findet die studierte Jazzsaxophonistin mit ihrem Mann, ebenfalls studierter Jazzsaxophonist, ihren Proberaum bzw. ihr zukünftiges kleines Tonstudio in einem ganz besonderen Gebäude, dem E-Werk, einem ehemaligen Kohlekraftwerk, das jahrzehntelang Luckenwalde und Umgebung mit Strom versorgt hat. Seit 2019 ist das E-Werk wieder geöffnet, als Zentrum für zeitgenössische Kunst, das regelmäßig internationale Künstlerinnen und Künstler in den Fläming lockt. Genau das richtige kreative Umfeld für das zugezogene Musiker-Ehepaar. Benno Schmitz-Wenzel erinnert sich.
Gleich am Anfang 2019 war, glaube ich, auch die erste Power Night, große Veranstaltung des E-Werks. Da war ich auch schon ganz schön baff, was sie hier bookingmäßig hergeholt hat. Und das war größtenteils so Performance-Kunst von so einem Londoner Kollektiv. Und das war schon irre, auf der Straße zu sehen, auch mit den Luckenwaldenern. Auf einmal ja total abgedrehte Performances.
Mieke Miami, die mit bürgerlichem Namen Sabine Mieke Wenzel heißt, hat noch Großes vor in diesem Jahr mit ihrer Musik und mit Luckenwalde. Neben dem E-Werk liegt nämlich das stillgelegte Stadtbad Luckenwalde, ein heruntergekommenes Juwel aus der Bauhauszeit. Dort soll eine Konzertreihe namens Stadtbad Live etabliert werden und Mieke Miami will im Herbst in diesem ehemaligen Hallenbad ihr Record-Release-Konzert spielen. Schließlich ist das neue Album Birdland in Luckenwalde entstanden, dann soll es dort auch seine Uraufführung erleben. Finanziell möglich gemacht wird das Ganze unter anderem durch ein Kulturförderprogramm des Landes Brandenburg. Da ist es durchaus ein Vorteil, dass Mieke Miami und ihr Mann die einzigen Profimusiker in ganz Luckenwalde sind.
In Berliner bist du halt einfach eine von tausend Künstlerameisen. Es gibt einfach so viele Leute, die tolle Sachen machen und die dann natürlich auch irgendwie stadtintern Förderungen beantragen oder Stipendien und sowas. Ne? Und in Brandenburg gibt es einfach viel weniger Künstler. Du stehst viel mehr heraus.
Es muss nicht immer Berlin sein. Das haben Mieke Miami und ihr Mann Benno nach 5 Jahren in Luckenwalde längst verstanden. Denn nur dort kann ein Song wie dieser entstehen. Freddo. Exklusiv und live gespielt für das RBB24 Inforadio.
Und mit dem Mikrofon aufgenommen hat das für uns Kulturreporter Simon Brauer für unser Spezial zu Pfingsten. Kultur nebenan ist das Motto. Und das passt auch zur nächsten Geschichte, die uns nach Großkoschen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz bringt. Ein beschauliches Örtchen am Rande des Senftenberger Sees. In unmittelbarer Nähe ist das Amphitheater. Und das wird einmal im Jahr von Einheimischen bespielt. Die Theatergruppe Großkoschen ist ein gemeinnütziger Verein und bringt Unterhaltung auf die große Bühne. Der Druck ist jedes Jahr hoch, denn sie werden vor ausverkauftem Haus spielen. RBB24-Reporterin Anja Kabisch hat eine der wöchentlichen Proben besucht.
So, und jetzt kommt die Musik. Ihr flattert, rennt hier rum. Flatter, 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 flatter. So, jetzt müsst ihr euch Musik vorstellen. Extrem viel Lichtspektakel. Und das Gemüse steht jetzt langsam auf.
Stefanie Horn weist die rund 30 Hobby-Schauspieler an. Bis Anfang Juli haben sie noch Zeit, um die Komödie Maschendraht und Erntefieber auf die große Bühne des Amphitheaters in Senftenberg zu bringen.
Mach das mal ein bisschen skeptischer. Also eine banale Salatgurke. Banal. Und dann guckst du, Rainer ist banal. Das ist ja schon der Witz.
Eine banale Salatgurke. Du überrascht mich.
Seit rund 20 Jahren gibt es die Theatergruppe, aus der Not heraus entstanden, weil es kein Programm fürs Dorffest gab. Mittlerweile ist die Gruppe eine feste Größe im Ort. Das Besondere, die Schauspieler sind alle Amateure.
Wir machen das nur aus Leidenschaft, unbezahlt. Also sind sie alle mit Enthusiasmus und Euphorie dabei. Wir kennen uns alle seit Ewigzeiten. Wir arbeiten kollegial miteinander, freundschaftlich, jung und alt. Und das ist es eigentlich, was es besonders macht.
Regisseurin Stefanie Horn arbeitet eigentlich in der IT-Branche. Hier in der Theatergruppe kann sie sich kreativ austoben. Gemeinsam mit Doreen Lotibor hat sie das Skript und die Regieanweisung geschrieben. Jetzt sind wöchentlich Proben angesagt. Außerdem müssen Bühnenbild und Kostüme fertiggestellt werden. Da muss irgendwie jeder mit ran, erzählt Vereinschefin Jana Wiesner.
Die Männer sind fürs Grobe zuständig. Die Mädels schreiben das Drehbuch. Ja, und das ist eben schön, man kann die Aufgaben verteilen.
Wenn es ein bisschen aufwendiger ist mit dem Bühnenbild jetzt, ne, oder die Kostüme dieses Jahr, es wird ein bisschen aufwendiger. Und da wurde uns schon viel Hilfe angeboten und wirklich gesagt, wenn ihr was braucht, ich mach's euch gern.
Doreen Lotibor weiß, auf die Großkoschener können sie sich verlassen. Jeder der 1400 Einwohner kennt jemanden, der im Theater mitspielt oder schon mal mitgespielt hat. Deswegen konnten sie bislang auch das aufwendigste Bühnenbild stemmen.
Steinzeit war sehr aufwendig. Na, da braucht man ganz viel Bauschaum, hat man dann Unterstützung.
Aber was so ganz besonders ist, finde ich immer, dass so generationenübergreifend so ein Verständnis füreinander und miteinander entsteht. Wenn man dann sieht, wie die Kleinen, also die ganz Jungen mit den ganz Alten, also alt jetzt in Anführungsstrichen, aber so ohne irgendwelche Vorurteile zusammenarbeiten und jeder das Verständnis für den anderen aufbringt, das finde ich so fantastisch. Letztes Jahr, ne, wo die Mädels dann dem Rainer die Haare gefärbt haben, das war so selbstverständlich. Ne? Da färbe ich eben mal die Haare feuerrot. Jung und alt zusammen, der Respekt für beide Generationen, aber für alle Generationen wächst, glaube ich, ganz cool damit.
So langsam geht es an die heiße Probenzeit. Nicht immer einfach, neben Arbeit, Familie, Haus und Hof. Doch für alle hier ist die Theatergruppe aus dem Leben eigentlich nicht mehr wegzudenken.
Also ich finde, dass halt der Zusammenhalt ist, man kennt sich untereinander, ne? Man teilt auch mal Sorgen an dem Abend, wenn man Proben hat, oder Freuden. Also das ist eigentlich die Gemeinschaft, die zählt.
Für die alljährlichen Aufführungen im Amphitheater nehmen sie extra Urlaub, bauen das Bühnenbild selbst ein. Die Generalprobe im Theater, wohlgemerkt die allererste Probe auf der Bühne, geht meist irgendwie nach hinten los. Aber irgendwie gehört das dazu und wird von den Zuschauern, die mittlerweile auch aus ganz Deutschland kommen, schon erwartet.
Das gehört ja dazu. Also wir hatten schon ganze Szenen, die überschnitten wurden, wo wir gesagt haben, zurück, du bist noch nicht dran.
Oder der Reifen rollt vor dem Unfall auf die Bühne und der Knall kommt erst danach. Das war schon witzig.
Also da gibt es schon Witze. Da warten alle drauf, das gehört dazu. Und da haben wir ein sehr dankbares Publikum, was uns das verzeiht. Also eigentlich drauf wartet.
Was wirklich schön ist, muss ich immer sagen, wenn wir Freitag hier unser erster Theaterstück haben und ich komme Sonntag früh um 6:30 zum Bäcker, dann hörst du schon von den Ersten, die dort stehen, wie schön es war. Und das reißt ihn wirklich mit. Und deswegen, so lange wie wir können, machen wir es.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.